ARD Radio Wissen. Online-Talk.
Hallo, es ist Wochenende. Wir nehmen uns Zeit zu reden. Hier ist der Online-Talk mit Daniel Fiene.
Und Herrn Pähler. Bei D-Radio Wissen befinden wir uns natürlich. Und Don't Be Evil, das ist, glaube ich, einer der bekanntesten Firmenmottos überhaupt. Das ist das Motto von Google. Haben wir auch gerade schon was in den Nachrichten zugehört. Wobei uns ja eins auffällt, in letzter Zeit ist dieser Begriff eigentlich schon gar nicht mehr so benutzt worden. Warum eigentlich nicht?
Das ist eine gute Frage. Mir ist aber in letzter Zeit ein anderer Satz von Google in Erinnerung geblieben, nämlich It's the end of search as we know it, also das Ende der Suche, so wie wir sie kennen. Das versprach Google Senior Vice President Amit Singhal auf der Entwicklerkonferenz I.O. vor ein paar Tagen. Wenn die einflussreichste Suchmaschine der Welt, und ich glaube, um diesen Status brauchen wir nicht groß diskutieren bei Google, genau so etwas uns verspricht, dann lässt mich das zumindest genauer hinhören. Denn auf dieser Entwicklerkonferenz haben sie zahlreiche neue Funktionen und auch neue Geschäftsfelder präsentiert. Und das deutet schon eins an. Google verändert sich.
Ja, vielleicht wird das Einzige, worüber man diskutieren könnte, ob Google sich eigentlich noch als Suchmaschine bezeichnet. Aber gut, wir stellen jedenfalls fest, der Technologiekonzern, der verändert sich. Die Einführung von Google Glass, der Neustart des Kartendienstes Maps, die Konzentration auf bestimmte Dienste, hast du gerade schon angesprochen. Oder auch die Einführung einer Computerstimme, die man allerdings vielleicht auch schon so ähnlich von anderen Anbietern kennt, die auf Fragen von Nutzern antwortet. Neugier und Skepsis begleiten aber diesen ganzen technologischen Fortschritt. So ist Google ja in vielen Bereichen unseres Alltags eigentlich mittlerweile ein fester Bestandteil, aber das Ziel des Konzerns ist, glaube ich, den meisten Nutzern eigentlich gar nicht klar.
Und ich glaube, das ist genau der Punkt und da sollten wir heute mal einhaken. Es gibt ja so viele Fragen zu beantworten. Was will Google mit unseren Daten? Wozu brauchen wir eigentlich Google Plus?
Ja, wozu eigentlich?
Aber wie mächtig soll Google sein? Und vielleicht, was ist das Big Picture von Google, was da drüber steht oder da drüber schwebt? Die Antworten suchen wir in diesem Online-Talk bei D-Radio Wissen. Man sagt ja immer so leicht, Google will einfach alles von uns.
Vielleicht stimmt das.
Ja, aber warum? Ja, also genau. ich meine, okay, sie wollen irgendwie möglichst viel über uns wissen, über unser Verhalten, aber das ist ja noch kein Ziel, das ist ja eher so der Weg.
Ich dachte, die wollen uns helfen.
Ja, vielleicht, also passt dann doch wieder Don't Be Evil?
Möglich. Diese Fragen möchten wir natürlich mit euch diskutieren, aber auch mit unseren Gästen, die wir heute zu uns eingeladen haben. Es sind zwei an der Zahl. Bei uns ist Christian Jakobetz, Journalist und Herausgeber des Buches Universalcode und ich glaube in dieser Berufsbezeichnung relativ häufig auch mit dem Thema Google befasst.
Fast täglich.
Und gleich kommt auch noch zu uns Philipp Steuer. Er ist der Autor des Google Plus Buches Plus Eins und das ist quasi, glaube ich, so ein Buch, was jeder, der sich noch nicht so intensiv mit Google beschäftigt hat, mal lesen sollte und dann, glaube ich, alles weiß, was man erstmal wissen muss, um so richtig in Google loszulegen. Aber das soll er uns gleich selbst erklären.
Ich vermute, er hat Google Maps genutzt und ist deswegen zu spät hier in der Sendung.
Wobei Google würde wahrscheinlich sagen, er hat hier die Apple-Kartenfunktion genutzt, aber die ist ziemlich schlechter.
Das könnte natürlich sein. Erinnert ihr euch eigentlich noch an euren ersten Google-Moment, als ihr das erste Mal diese Suchmaschine aufgerufen habt?
Also ich kann mich noch ziemlich gut erinnern, das war zu einer Zeit, als Suchen, glaube ich, immer noch so verbunden war mit dem Begriff Portal. Das waren diese großen, überladenen Dinger, wo du dann auch gleichzeitig noch irgendwelche Entertainment-Links und sonst was bekommen hast, so web.de und Yahoo und solche Geschichten. Und dann kam damals, ich glaube, das war so vor 10, 12 Jahren, kam ein Kollege zu mir damals rein und hat gesagt, geh mal auf google.de. Und erstens habe ich es, glaube ich, total falsch geschrieben und zweitens war ich dann irgendwie total erstaunt, weil da war so eine leere Webseite mit einem Suchfeld und ich dachte mir irgendwie, naja, was soll an dem Ding jetzt so toll sein, so spannend sein. Der Kollege sagte, nur probier's mal aus, such mal mit diesem Google. Und dann habe ich festgestellt, wow, das Ding liefert wirklich schnell, zuverlässig tolle Ergebnisse und ich glaube, ich war dann wirklich ganz schnell ein überzeugter Googler.
Aber man musste damals auch wirklich dieses Google immer so sagen, ne? Glaube ich, oder?
Das war dieses Google.
Dieses Google. Ja. Weißt du noch, was du als erstes in dieses Google eingegeben hast?
Nee, ich glaube, ich will es auch gar nicht mehr wissen. Also irgendwie erstmal so eine völlig sinnlose Suchanfrage und ich war einfach so erstaunt über diese rasende Schnelligkeit, mit der das ging und auch von der Menge der Suchergebnisse, die da rausgekommen sind. Das toppte damals schon alles, was die üblichen Yahoos, Web.de's und MSN und was es halt damals alles so gab, ausgeliefert haben. Und ich mochte auch wirklich diese Idee zu sagen, ich will nur suchen, und nicht wissen, was Prinz Charles gerade nebenbei noch macht.
Bei mir war das tatsächlich so, ich kann auch nicht mehr sagen, was ich gegoogelt habe das erste Mal, aber ich weiß noch, der erste Moment war im Computerraum bei mir in der Schule. Da meinte so einer, da gibt's doch diese neue Suchmaschine, als wir dann im Yahoo-Suchkatalog nicht fündig wurden. Und da bin ich dann in Kontakt mit Google gekommen. Das war ganz interessant. Weißt du das noch bei dir?
Ich glaube, bei mir war das ähnlich wie bei Christian. Ich hatte auch dieses weiße Seiten-Erlebnis sozusagen. Aber ich glaube, ich würde mir gerne einreden, ich kann mich nicht erinnern, dass ich als erstes meinen Namen eingegeben habe. Aber ich glaube, das stimmt nicht.
Du hast also den Begriff googeln oder Ego-googeln erfunden.
Genau,
du
hast das. Ich behaupte das einfach
Ego-Pälern.
Mal. Beweist mir das Gegenteil.
Philipp Steuer, schönen guten Morgen. Schön, dass du bei uns bist. Weißt du noch deinen ersten Google-Moment?
Weiß ich nicht, weil ich zu jung war, als Google rauskam. Google kam 98 an den Start, richtig? Da war ich 8.
Ja.
Da dachte ich surfen, wo meine Schwester damit ankam, meinten, wir können jetzt endlich surfen, weil ich komme vom Land. Hier dachte ich, okay, jetzt ist da irgendwie ein cooles Spiel mit einem Surfbrett. War dann voll enttäuscht, als ich dann nur so eine weiße Seite sah. Wo ich dann merkte, dass Yahoo irgendwie gar nicht mir die Suchergebnisse brachte, irgendwann mich dann bei Google gelandet und habe das dann einfach direkt mit aufgenommen.
Das heißt, für dich gab es schon immer Google?
Ja, richtig. Also ich kann mich eigentlich nicht daran zurückerinnern, wo es nicht Google gab. Ich weiß nur, dass wir damals immer über irgendeinen anderen Klienten uns reinwählen mussten. Also Modem habe ich nicht mal mitgemacht, ISDN dann schon direkt.
Boah, das ist krass, ja.
Ja, und deshalb, wie gesagt, also ich habe Google eigentlich direkt von Anfang an irgendwie, es gab für mich nichts anderes.
Frank Katzer fragt gerade über Twitter, wie wäre es mal mit einem Hashtag für die aktuelle Sendung, zum Beispiel DRW Google. Ich würde vorschlagen, einfach @dradiowissen reinpacken, dann ist das für alle, glaube ich, ersichtlich. Da kann man ja auch drüber Schönes rausfiltern. Aber danke für den Vorschlag, Frank. Was ich ganz spannend finde an Google gerade, Google ist ja, wie wir das gerade aus euren Ausführungen rausgehört haben, als Suchmaschinenkonzern, so wird es ja gerne in der Journalie beschrieben, der groß geworden. Aber das trifft auf Google ja eigentlich schon lange nicht mehr zu. Und ich finde, wenn man sich die Entwicklung jüngst anschaut, ist das eigentlich ein Konzern, der im krassen Wandel ist. Täuscht da mein Eindruck, dass Google, wenn man sich jetzt auch anschaut, was die vor ein paar Tagen auf der Entwicklerkonferenz I.O. gesagt haben, dass die gerade noch stärker im Wandel sind als vielleicht die letzten 2 Jahre zuvor?
Nee, ich glaube also, dass im Endeffekt das, was Google momentan macht, ein Abbild dessen ist, was im Netz oder mit dem Netz momentan passiert. Dass das Netz also nicht einfach nur etwas ist, was in Computern präsent ist, so wie wir das alle ja mal ursprünglich gelernt haben. Man schaltet einen Computer ein und ist im Internet. Sondern das Netz und die ganze Digitalisierung prägen ja, wenn man das jetzt so ganz pathetisch sagen will, die ganze gesellschaftliche Entwicklung. Und ich glaube, dass Konzerne wie Google, aber auch alle anderen, also Apple oder Amazon und Microsoft, versuchen, dieser Entwicklung Rechnung zu tragen. Das heißt, nicht einfach nur ein singuläres, abgeschlossenes Produkt irgendwo im Internet abzubilden, sondern quasi das Internet zu werden, das Internet zu sein. Das heißt, Google versucht uns in allen Lebensbereichen zu begleiten, ganz egal, ob das am Computer ist, wo wir irgendetwas suchen oder mit diesen komischen Brillen, mit denen wir dann künftig die Welt komplett neu wahrnehmen. Oder aber auch, ob das so Dinge sind wie Hardware, die wir zu diesem Leben brauchen, zu diesem digitalen Leben, oder auch Unterhaltungsinhalte, Musik. Beispielsweise Google Play Store. Also im Grunde genommen glaube ich, die Beobachtung, die wir momentan machen, ist, dass Webkonzerne oder frühere Internetkonzerne versuchen, in unser tägliches Leben massiv einzugreifen. Da kommen die sich gelegentlich auch schon mal in die Quere.
Wie siehst du das?
Ja, ich stimme da eigentlich komplett mit zu, einfach, dass Google immer mehr Dienste realisiert, die noch mehr Lebensbereiche einfach abdecken. Und sie finden einfach immer mehr Nischen, wo sie noch rein können und sich noch präsentieren können. Und wie schon gesagt, eben die normalen, die sozialen Themen sind abgedeckt, Musik ist abgedeckt, Suche ist abgedeckt. Und das, was Google einfach den großen Vorteil hat, dass wenn Google nicht da wäre, wenn wir uns das wegdenken würden, dann würden viele, wäre das schwer als Suchmaschine an sich. Und dadurch haben sie natürlich auch einen sehr langen Atem, können viel probieren und können einfach das Netz noch größer ausspannen.
Aber ist es denn so, es ist einfach nur das Prinzip, es ist immer noch mehr Lebensbereiche, die Google sozusagen erfüllen will? Oder gibt es da doch noch so den berühmten roten Faden? Kann man da eine Strategie erkennen?
Ich glaube schon, dass sie auf jeden Fall eine Strategie haben für uns als Nutzer, als Nicht-Googler. Es ist teilweise, fragt man sich, ja, warum? Also das größte Warum, fand ich, war, wie gesagt, vor 2 Jahren, als Google Plus plötzlich da waren, weil alle sich dachten, ja komm, Facebook ist da, es ist gesättigt, warum wollen die jetzt noch dahin? Mhm. Aber dass sie dann das alles untereinander noch viel sozialer miteinander verbinden. Und der Google Plus-Chef meinte auch, dass es wie so ein sozialer Layer wäre, den man da über die ganzen Dienste hinweglegen würde. Und ich glaube, so knüpfen die Maschen untereinander einfach zusammen, um ja möglichst viele Menschen bedienen zu können.
Wir können ja mal gleich bei Google Plus bleiben. Viele haben das Gefühl, also erst war so, oh, das ist jetzt das neue Facebook. Haben gemerkt, oh, das ist es ja doch nicht. Dann wurde sehr viel erzählt von irgendwelchen Strohballen, die da über Google Plus hinwegfegten, weil da angeblich nicht viel passierte. Und heute haben viele Leute das Gefühl, A, es gibt alle paar Monate ein neues Design und B, Google zwingt mich irgendwie dazu, Google Plus zu benutzen. Woher kommt das? Das Gefühl da ist, mir wird dieser Dienst ein bisschen aufgezwungen.
Ja, weil egal für welchen Dienst ich mich anmelde bei Google, selbst wenn ich nur Google Kalender möchte, sobald ich irgendwo ein Google Profil benötige, kriege ich automatisch jetzt das Google Plus Profil mit dazu. Das kann man, glaube ich, aus zwei Perspektiven sehen. Entweder man fühlt sich auferzwungen oder man sieht es aus der Google-Perspektive und sagt, ja klar, die haben den Dienst, also können sie es natürlich auch anbieten. Und was ich, glaube ich, auch sehr, sehr stark sehe, auch was die Zukunft angeht, einfach, dass selbst wenn ich ein Android-Telefon aktiviere, dass ich da automatisch auch wieder ein Google-Profil brauche und automatisch wieder Google Plus dazu kriege. Und wir haben halt super viele Kanäle, um jetzt die Leute draufzuweisen. Das zeigen auch die Nutzerzahlen an sich, also die nackten Nutzerzahlen. Was Google einfach als Aufgabe sicherlich hat in den nächsten Jahren, ist, die Leute auch aktiv eben zu halten und nicht nur draufzuweisen, weil es klar, es gibt viele Profile, die werden nicht mehr befüllt. Auf der einen Seite gibt es wirklich eine eingeschworene Community, die da täglich auf Google Plus ist. Das kriegt die Mehrheit sicherlich nicht mit, weil wenn man sich da neu anmeldet, dann sieht man irgendwie, ja gut, das sind drei Freunde von mir, die da angemeldet sind, aber die machen nichts. Aber das ist auch, finde ich, wenn man jetzt nur Google Plus isoliert betrachtet als soziales Netzwerk, denken immer noch viele, das ist so wie Facebook. Mhm. Aber da wirst du mir vielleicht auch zustimmen, Daniel, dass es viel mehr auch Ähnlichkeiten zu Twitter beispielsweise hat durch die Funktionalität. Und da, glaube ich, sind die Menschen immer noch so hin, ja, was ist es jetzt? Ist es jetzt Fisch, Fleisch oder ist es was anderes? Und das sind, glaube ich, Probleme, die aktuell eben noch bestehen.
Aber ganz konkret für diejenigen, die eben vielleicht jetzt mehr oder weniger zwangsweise gesagt haben, gut, so ein Google Plus Account, den nehme ich halt mal mit, weil es nicht anders geht. Wenn die sich jetzt mal eingehender damit beschäftigen würden, was würdest du sagen, sind wirklich den Mehrwert, den sie daraus mitnehmen können, gerade auch vielleicht in Abgrenzung zu Facebook, aber vielleicht auch in Abgrenzung zu Twitter?
Was ich spannend auf Google Plus selber finde, ist, dass die Informationen, die übermittelt werden, einfach länger sind, ein bisschen ausfüllender sind. Klar, bei Twitter hast du eben die Zeichenbegrenzung, da geht es nicht mehr. Und bei Facebook beschränkt sich vieles, wenn man jetzt im persönlichen sozialen Bereich guckt, eben auf tagesaktuelle Dinge, die einem persönlich passieren. Man muss dazu gut halten, also ich finde diese sinnlos Postings, die haben auch abgenommen bei Facebook. Also das ist, mittlerweile hat man da sich irgendwie so gegenseitig ein Stück weit erzogen, dass, also kommt mir jedenfalls so vor, dass die Postings weg sind vom, ich gehe mal kurz einkaufen. Das ist, glaube ich, die Phase haben wir hinter uns gelassen. Und bei Google Plus finde ich einfach die Diskussionskultur selber spannend, weil es gibt auch schwierigere Themen, die eben, sei es Politik, Finanzen, ein bisschen weiter weggehen. Wo dann auch wirklich fundierte Meinungen aufeinandertreffen und dann über zig Kommentar-Threads sich da ausgetauscht wird und auch diskutiert wird. Und das, finde ich, hat man bei Facebook nur bedingt in der Qualität, wie man sie auf Google Plus findet. Und da muss, glaube ich, der Nutzer an sich rein einfach rausfinden, passt es zu mir, möchte ich das überhaupt oder möchte ich eben nur mit meinen Freunden reden? Und ich finde, die bedienen unterschiedliche Bedürfnisse, die Netzwerke. Aktuell.
Erklärt Google das denn gut genug?
Google selbst sagt ja immer, nutzt erstmal und dann schauen wir mal, ob es angenommen wird und dann bessern sie nach. Das habe ich mitgekriegt, einfach was zum Beispiel die Google Plus Hilfe, diesen ganzen Hilfebereich angeht. Der war am Anfang war der richtig grausig, da wusste niemand wirklich, wo irgendwas passiert. Mittlerweile gab es einen Relaunch der Hilfe, die ist jetzt wirklich sehr, sehr intuitiv und man kommt auch direkt weiter. Es braucht, glaube ich, Zeit, bis dieses Produkt wirklich angenommen wird. Weil wenn man auf Facebook mal rüberschielt, das hat auch ewig gedauert, bis es hier angekommen war, obwohl es eben schon vielleicht 6 Jahre gab und dann waren viele noch bei StudiVZ, bis sie dann rübergesprungen sind und das ist halt echt, glaube ich, von vielen Faktoren abhängig, ob ein Netzwerk letztendlich erfolgreich ist, ganz egal, ob Google dahinter steht oder nicht.
Du hast ja im letzten Jahr die erste Auflage von deinem Google Plus Buch, also von Plus 1, so heißt das Buch,
genau.
Rausgebracht, erst als digitale Version, jetzt gibt es aktuell die Neuauflage und ich glaube, dass es ein Bedürfnis an dem Buch gibt, merkt man auch daran, dass das Crowdfunding-mäßig ja von dir vorfinanziert worden ist.
Genau.
Und das hat ja ziemlich gut geklappt. Wie waren denn da deine Crowdfunding-Erfahrungen jetzt für die Neuauflage des Buches?
Ja, also ich hatte Crowdfunding vorher noch nie ausprobiert. Ich hatte es so, wie glaube ich jeder schon mal irgendwo gelesen, dass es scheinbar zu funktionieren irgendwie scheint. Aber so wirklich ausprobiert hatte ich es nicht. Und über die Zeit hatte sich, wie gesagt, diese Community, von der ich gesprochen habe, die hat sich weiterentwickelt. Dieses Interesse am Netzwerk, auch immer wieder von neuen Leuten, die gar nichts damit zu tun hatten. Beispielsweise meine Freundin, die hatte auch mit Google Plus, hat sie überhaupt nichts am Hut. Aber als sie dann mal einen Vortrag von mir gesehen hatte, hat sie dann gesagt, okay, die Ansätze eigentlich sind ganz cool. Und was das Crowdfunding selber anging, ich hatte das gestartet, habe gesagt, die und die Summe X brauche ich und die war nach 3 Tagen erreicht. Und obwohl das Ganze eben noch 70 Tage lief. Und nach 3 Tagen kam dann die Ernüchterung, positive Ernüchterung, wow, wir sind schon da, was setzen wir uns jetzt für Ziele? Und das ist am Ende, ist die Summe was mehr als doppelt so viel, wie ich eigentlich angedacht hatte. Und aus diesem Projekt selber sind wieder Nebenprojekte entstanden, wo dann Leute darauf aufmerksam geworden sind, die eben auch wieder mehr über Google Plus wissen wollten, weil es ja ein klares Zeichen einfach war, okay, da ist doch Leben. Hm. Und weil Heuballen werden schlechte Crowd-Investoren sein.
Das stimmt.
Was war denn sozusagen dein Hauptverkaufsargument, wenn man das so nennen darf, im Kontext von Crowdfunding für dein Projekt? Oder musstest du da gar nicht viel machen? Das hört sich ja fast so ein bisschen so an, als ist es dir zugeflogen.
Genau, das ist nämlich immer das, was viele denken, weil es einfach so gut funktioniert hat, also so schnell auch, sehr, sehr schnell vom Erfolg geprägt war. Erfolgsfaktoren sicherlich waren, dass ich, wie gesagt, schon ein Jahr vorher sehr, sehr aktiv war, die Leute immer mitgenommen habe, immer viel geschrieben habe und da eigentlich so dieses Anbieten, also dieses, wo wir dann zum Thema Geld kommen, was ja immer schwierig ist teilweise in diesem kostenlosen Kontext, habe ich nie angestimmt. Und dann war einfach die Neuauflage da. Die erste Auflage, die war komplett umsonst. Die Leute wussten ungefähr, was für Informationen sie erwartet. Und über die Zeit hat sich eben, mein Google Plus Profil kam Follow dazu, Twitter stehe ich jetzt auch nicht so ganz schlecht da, und Newsletter hatte ich auch, und so konnte ich dann alles wirklich zentral auf dieses Projekt lenken, und das war echt wirklich viel Arbeit. Also das Buch kommt Ende des Monats raus und ist war im Januar gestartet, und seitdem probiere ich immer wieder noch so das am Leben zu halten. Und das ist neben der normalen Arbeit, war das wirklich ein Riesenaufwand, auch alleine erstmal diese Crowdfunding-Seite zu erstellen mit Texten, dass es einfach zu verstehen ist, dass das Video, was dazu war, das war wirklich viele, viele Faktoren, die man im Vorfeld unbedingt beachten muss, weil nur wenn man die Seite auf einem Crowdfunding-Portal erstellt, wird sich automatisch, es vervielfältigt sich nicht.
Arbeitest du eigentlich jetzt mittlerweile jetzt schon wieder an der neuen Auflage, weil ich stelle mir vor, sozusagen ein Buch über Google zu machen, das ist sehr schwer da mitzuhalten.
Ja, es ist tatsächlich schwer mitzuhalten. Ich hatte eigentlich alles fertig und wusste, dass die Google I.O. letzte Woche Mittwoch, ne?
Ich glaube, letzte Woche Mittwoch, ja.
Ja, genau, Mittwoch war da. Und ich hatte das schon, eigentlich wollte ich es vorher rausbringen. Dann habe ich gedacht, das macht eigentlich gar keinen Sinn, ne? Weil es kann gut sein, dass dann wieder was Neues kommt. Und dann hatte ich zum Glück gewartet. Und dann sehe ich die Konferenz und dann heißt es, wir haben 42 neue Updates, hey, und ein ganz neues Design. Und ich dachte mir so, ja, eigentlich super cool, als Nutzersicht, aus Autorensicht doof. Aber ich
alle Bilder wegschmeißen.
Ja, aber ich hab's, ich hatte mich darauf eingestellt und ich habe es hinbekommen, die Updates jetzt reinzukriegen. Und wenn man rückwirkend auf letztes Jahr guckt, hat Google dann erstmal so eine Durststrecke, was Updates angeht, so dass es wenigstens für ein paar Wochen sehr aktuell sein wird.
Was bringen denn die ganzen Neuerungen, was Google jetzt verändert hat? Ist das gut?
Also was so aus Nutzersicht selber, was ich auch so für Feedback mitgekriegt habe, 50% fanden super, weil einfach jetzt Google Plus ein Stück mehr nach Pinterest aussieht. Man hat je nach Bildschirmgröße passt sich der Stream an, der ist entweder zweispaltig oder dreispaltig. Man hat super viele Informationen auf einmal. Vorher war es eben nur 1-2 Beiträge pro Bildausschnitt. Jetzt hat man ganz, ganz viele. Das mag für viele erstmal, die haben sich überfahren gefühlt, weil jetzt sehen sie zu viel, wie die Ordnung ist teilweise schwierig nachzuvollziehen, ob die Aktualität jetzt, welcher Beitrag ist oben, welcher kommt dann. Aber jetzt finde ich, nach 1,5 Wochen, wo man sich ein bisschen dran gewöhnen konnte, die Interaktionsraten selber, heißt, wie viele +1 werden vergeben, Kommentare geteilt, sind höher gegangen, einfach weil man zu einem Thema plötzlich viel mehr auf einen Blick hat und dann mal eben schnell durchgehen kann. Und wenn mich etwas interessiert, dann kann ich da näher drauf eingehen. Und das ist so das erste Fazit, was man nach der kurzen Zeit sagen kann.
Mondmolekül schreibt über Twitter, bei Google Plus kann man viel besser über Themen diskutieren als bei Facebook durch Communities. Was sind deine Erfahrungen, Christian, mit Google Plus, auch im Vergleich mit den ganzen anderen sozialen Netzwerken, die du ja auch aktiv nutzt, um auf deine Arbeiten als Journalist hinzuweisen?
Also ich finde oder fand schon immer, dass Google Plus sowohl optisch als auch von den Funktionalitäten her Facebook weit überlegen ist. Das ist jetzt noch nicht so das große Grundstück, weil Facebook ja optisch eher ein Trümmerhaufen ist. Und auch inhaltlich fand ich immer das Google Plus Publikum ein bisschen ernsthafter. Also bei Facebook hast du halt tatsächlich immer noch so ein bisschen Katzen-Content und diese ganzen Geschichten, das ist auch ganz okay. Und bei Google Plus merkst du hast es mit einem anderen Publikum zu tun. Auf der anderen Seite habe ich immer so ein bisschen das Gefühl, der Spaßfaktor ist jetzt nicht so ausgeprägt. Also Google Plus ist schon sehr ernst, ne? Ja. Also da werden Themen auch sehr ernsthaft diskutiert, aber dass man da irgendwie auch mal schnell einen Quatsch reinwirft oder so, ist, glaube ich, in dieser Google Plus Community tendenziell eher ungern gesehen. Was ich merke ist, was Reichweiten und Resonanz angeht, klar hast du bei Facebook, bei den absoluten Zahlen ganz andere Wirkungen als bei Google Plus. Aber es gibt bestimmte Themen, die laufen bei Google Plus einfach sehr viel besser. Also ich merke immer, wenn ich irgendetwas mache zum Thema Technologie, Netzpolitik, solche Geschichten und die bei Google Plus poste, dann ist die Resonanz vielleicht quantitativ eine andere, geringere als zum Beispiel bei Facebook, aber qualitativ ist sie deutlich höher, deutlich besser.
Aber ist das denn im Sinne von Google? Also wenn du das beschreibst als, es ist ernsthafter als Facebook, da ist eigentlich auch nicht so richtig viel Spaß, müsste Google nicht ein Interesse daran haben, dass da doch mehr Spaß ist, damit tatsächlich irgendwann die Nutzerzahlen doch noch deutlich steigen? Weil ich vermute, das ist doch eines der Ziele des Konzerns.
Ich glaube, dass es strategisch nicht hingehen wird. Ich glaube, dass du strategisch ein zweites Facebook nicht machen kannst. Also Facebook hat auf der Welt über 1 Milliarde, glaube ich, inzwischen an Nutzern. Und das ist ein Rattenrennen, wenn du versuchen würdest, dich jetzt mit Facebook rein quantitativ zu positionieren. Also ich glaube, Google tut gut daran, wenn es sagt, wir suchen eher so einen qualitativen Mehrwert. Wir versuchen lieber über die Qualität als über die reine Masse zu gehen. Und über diese Vernetzung kannst du dieses Publikum auch ganz toll zu Projekten wie eben Google Glass oder andere Geschichten hinführen. Das ist ja bei Facebook was anderes. Facebook ist ja immer noch viel mehr als Unterhaltungskonzern positioniert. Google, glaube ich, wird neben dieser Unterhaltungsschiene einen ganz starken Informationscharakter einnehmen. Und von dem her glaube ich, dass Google gar nicht wild darauf ist, zu sagen, wir müssen jetzt auch 1 Milliarde haben, die dann mehr oder weniger unlustige Videos postet.
Philipp, du schüttelst den Kopf, meinst aber wahrscheinlich, du meinst, siehst du das genauso?
Ich sehe es genauso, ja. Was du meinst, also die, vollkommen richtig gesagt, die Nutzer selbst sind ein Stück weit ernster, probieren sich da vielleicht auch teilweise ein Stück so eine Art eigene Google Plus Kultur zu erschaffen, die sich einfach von Facebook absetzt. Viele, die auf Facebook waren, sind auf Google Plus letztendlich jetzt angekommen und möchten da auch bleiben, eben weil dir der Kontext einfach ein Stück weit erwachsen ist, was einfach daran liegt, dass die jüngere Generation, ich habe eine 13-jährige Schwester, wenn ich der sage, nutz Google Plus, dann zeigt die mir einen Vogel und sagt, nö, meine Freunde sind bei Facebook, da bleibe ich. Aber das ist auch genau der Punkt. Google hat nie gewollt, einfach ein zweites Facebook aufzuziehen. Einfach weil jetzt kommt Google Glass beispielsweise, das wird auch wiederum diesen Spaß mit reinbringen und dann, wenn ich eben Videos teilen möchte, die ich mit meiner Brille aufgenommen habe, dann landen die bei Google Plus und das bringt dann wieder neue Facetten mit rein. Und was ich, glaube ich, noch abschließend dazu sagen wollte, was die Reichweite angeht, durch die Mechanik, dass ich zum Beispiel einen Beitrag poste, wie das bei D-Radio Wissen teilweise auch sehr gut funktioniert und der kriegt eine große Interaktion, dann landet der automatisch in den angesagten Beiträgen, was dieses What's Hot Sektion ist und dann sehen das auch wieder ganz, ganz viele, die gar nicht mit der Seite verbunden sind und dann stoßen die wieder auf den Inhalt, verbinden sich damit und so kriegt das eine viel höhere Reichweite als was bei Facebook ist, wo man, wenn man Privatnutzer ist, schon ein Stück weit beschränkt ist, was man an Anzahl von Freunden hat. Weil viele teilen da nicht weiter, viele machen das nicht. Und das ist wiederum bei Google Plus ähnlich wie bei Twitter, dass viel geteilt wird. Und aus diesem persönlichen Gefilde von bekannten Gesichtern, dass man da gerne mal rausgeht.
Mich muss Google Plus immer noch ein bisschen überzeugen. Also ich poste gerne meine Links dort zu Sendungen oder zu Themen, die aktuell sind. Ich poste die aber vor allen Dingen auch gerne da, klar, um das so Leuten zu zeigen, weil ich festgestellt habe zum Beispiel, wenn die über Gmail mit mir verknüpft sind, dass die dann auch immer in meinem letzten Status-Update das dann immer so sehen. Also ich wurde schon von Leuten, wo ich da gar nicht wusste, dass die Google Plus wahrnehmen, darauf angesprochen worden, dass sie das darüber entdeckt haben. Also das hat so Abstrahleffekte. Das finde ich ganz interessant. Und was ich auch ganz interessant fand, ich habe das ehrlich gesagt am Anfang eher aus einer Angst genutzt. Ich hatte nämlich Angst, dass die...
Dass du was verpasst.
Nee, dass die Themen gar nicht mehr so gut in Google, in der Suchmaschine positioniert werden, die eigenen. Und deswegen habe ich die mal vorsichtshalber in Google Plus reingeworfen, damit Google mitbekommt, dass die mir wichtig sind und die dann vielleicht hoffentlich ein bisschen besser im Suchranking bewertet.
Da würde ich jetzt aus dem Bauch raus sagen, an dieser Angst könnte doch auch was dran sein, so ein bisschen, oder?
Die Angst, wenn man sich, glaube ich, nicht viel damit beschäftigt hat, also nicht mit diesem, mit dem großen Zeitaufwand, dann durchaus, weil Google ist einfach in erster Linie eine Suchmaschine gewesen, das ist ihr Kerngeschäft, was einfach der Fakt ist. Letztendlich hat man jetzt schon, wenn man Google Plus nutzt, einfach als Autor, auch als Journalist die Vorteile, wenn ich meine Inhalte, meine Artikel mit meinem Google Plus Profil verbinde und ich nach einem Thema in der Suchmaschine suche, dann wird automatisch neben meinem Suchergebnis das Profilbild angezeigt und Informationen zu meinem Google Plus Profil und das kriegt eine höhere Sichtbarkeit. Aktuell machen das noch nicht so viele, deshalb hat man momentan eine viel größere Sichtbarkeit. Spielen wir mal 2 Jahre weiter, das machen alle klar, aber dann hat man wieder diesen Vorteil, dann sehe ich eben, dass der Daniel, wie gesagt, einen Beitrag wieder geschrieben hat und dann kenne ich Daniel und dann klicke ich da eher drauf, weil ich eben weiß, das ist von ihm, dann lese ich das total gerne und das ist einfach schon der Vorteil, den man jetzt hat, ohne groß Aufwand.
Stefan Bielau schreibt, er sieht Google Plus eher als Konkurrent zu LinkedIn, denn zu Facebook. Seine Gründe sind die Thementiefe, professionelle Business Pages, Circles gleich Kollegen etc. Finde ich auch einen ganz, ganz interessanten Ansatz. Wenn wir jetzt mal so über den umfassenden Blick von Google uns mal anschauen, da ist ja schon gerade das Stichwort Google Glass gefunden. Ich glaube, hier in der Runde hat den noch keiner aufgehabt, oder?
Nee, aber auf der Republika lief der Hannes Schlee rum. Mhm. Der hatte eine Google Glass Imitation aus einem 3D-Drucker.
Ja, Imitation. Ja,
aber das sah täuschend echt aus und das sah nicht so bescheuert aus, wie ich befürchtet hatte ursprünglich.
Aber ich habe ein bisschen Angst vor Google Glass und zwar vor der Diskussion, die da wahrscheinlich folgen wird. Es gibt ja schon zahlreiche Artikel, die sich damit beschäftigen, brauchen wir dann einen neuen Interaktionsstandard? Da gibt es so eine Geschichte, zwei Businessmänner, die da kolportiert werden, haben sich an der Theke getroffen, der eine hatte Google Glass drauf, der andere nicht und der die nicht aufhatte, sagt, oder der die aufhatte, sagt, ich möchte jetzt gerne mit dir verhandeln und der sagt, ja, aber dann setzt die ab und dann sagt er, nee, ich setze die nicht ab, damit ist das Gespräch jetzt gestorben. Also so ein bisschen, dass viele da Angst haben, was da auf einmal aufgezeichnet wird vielleicht oder dass man gar nicht merkt, wenn da ein Foto gemacht wird, obwohl ja eigentlich in der Beschreibung mal mitsieht, dass man das, also man sieht das ja. Also vor der Diskussion, die da kommt, so ich sag mal so Street View, ich höre dir trapsen.
Ich glaube, dass diese Debatte oder die zu erwartende Debatte um Google Glass eigentlich eine Geschichte ganz gut zeigt, nämlich dass neben unserer realen Welt quasi immer mehr eine virtuelle Welt existiert oder aufgebaut wird, die aber wiederum, Achtung, jetzt wird's kompliziert, die aber wiederum zunehmend real wird. Also das heißt, in dem Moment, insofern ist das ein schönes Beispiel mit diesen beiden Geschäftsleuten und der Google-Brille, in dem Moment, wo diese Google-Brille real wird, vermischen irgendwo eine virtuelle Welt und eine reale Welt. Und ich glaube, dass das zum einen etwas ist, ja, was tatsächlich Menschen unheimlich ist, weil bisher war diese virtuelle Welt gut abgrenzbar. Ne? Du gehst an den Rechner, du weißt, jetzt begebe ich mich in den Cyberspace und dann suche ich irgendwas und dann schalte ich den Rechner wieder aus und bin im realen Leben angekommen. Wenn du heute eine Brille aufsetzt, die dich in deinem realen Leben in Echtzeit mit irgendwas aus der Cyberwelt versorgt, dann ist das eine neue Dimension. Das ist zum einen verständlich, dass die Leute da ein bisschen Angst davor bekommen, weil das tatsächlich Dinge sind, ja, das ist so ein bisschen spacey, ne? Also auf einmal eine Brille sagt dir, keine Ahnung was, die neuesten Börsenkurse, das Wetter oder mach gerade ein Foto und du weißt ja nicht mal, fotografiert er mich vielleicht gerade mit seiner Brille gegenüber. Das zweite ist aber auch, dass ich glaube, dass wir zunehmend eine Diskussion bekommen werden müssen, und das ist auch völlig okay so, über die Rolle, die solche Konzerne wie Google in unserem echten Leben spielen wollen. Also wie weit wollen wir zulassen, dass diese Cyberrealität und die echte Realität miteinander vermischen? Das wird Frage 1 sein. Und die Frage 2 wird wahrscheinlich sein, wie weit wollen wir denn zulassen, dass der allergrößte Teil meiner Cyberwahrnehmung sozusagen von einem Konzern wie Google bestimmt wird, was ja de facto wohl der Fall sein wird.
Ja, wie weit wollen wir das denn zulassen? Habt ihr da Antworten drauf, Philipp?
Also ich bin nach wie vor darauf aus, endlich die Google erstmal in der Hand zu haben, weil man hört viel, wie es darüber abläuft, was für Möglichkeiten sich daraus ergeben. Dadurch, dass ich auch, wie gesagt, noch nicht persönlich auf hatte und diesen Zusammenhang sehen kann, inwieweit greift sie denn vielleicht auch in mein reales Leben ein? Also die Informationen, die da reinkommen, dieses Cybermäßige ins reale Leben. Deshalb bin ich da, ich kann die Diskussionen, die jetzt schon entstanden sind, vollkommen verstehen, einfach weil es was Neues und Menschen haben von Neuem irgendwie immer Angst und da es auch, wie gesagt, so ein bisschen Science-Fiction ist, was da auf uns zukommt und sicherlich, wenn es soweit ist, dann muss man natürlich auch sehen, wie weit können wir es in unser normales Leben integrieren, wie weit lässt es sich integrieren und wie weit müssen wir auch aufpassen, dass wir uns nicht wieder mit zu vielen Gesetzen oder Richtlinien da wieder selbst ins Bein schießen und am Ende dann eine tolle Technik haben, die wir aber gar nicht ausspielen können, weil es dagegen wieder irgendwas gibt, was dagegen agiert.
Ist eigentlich Google Glass tatsächlich wirklich so eine riesige Neuerung oder ist das nicht eigentlich die konsequente Überdenkung dessen, was wir sowieso schon an der mobilen Internetnutzung über Smartphones sehen. Weil, Christian, wie du es gerade beschrieben hast, diese Zeiten, wo man wirklich in den Rechner geht, so wie Boris Becker damals zu AOL-Zeiten, jetzt bin ich drin und dann bin ich wieder draußen, das ist ja schon lange vorbei. Also im Grunde, jeder hat quasi das Netz eigentlich jetzt immer schon dabei, nur noch vielleicht in einem Gerät, was etwas klassischer nach Computer aussieht. Eigentlich ist Google Glass doch auch eine andere Form eines Computers, sage ich jetzt mal.
Also da gebe ich dir ausnahmsweise mal komplett recht. Ja, ausnahmsweise
endlich,
sind wir mal endlich mal einer Meinung.
Großartig.
Wir sind einer Meinung. Man halte diesen Moment bitte fest. Nein, aber im Ernst, natürlich ist eine Technologie wie Google Glass nichts anderes als eine sehr konsequente Fortführung dessen, was du heute teilweise auch mit dem Smartphone schon machen kannst. Also eine virtuelle Realität kannst du dir mit dem Smartphone auch schon bilden. Jeden Tag, wenn du sie dabei hast. Ich glaube, das Interessante an der ganzen Geschichte ist dieser Widerspruch, den wir selber jeden Tag erleben. Also auf der einen Seite macht uns das Angst. Wir wissen also, irgendjemand greift da Daten ab und spielt da auch wieder irgendwelche Informationen und Daten rein, die unser Leben beeinflussen. Und irgendwie haben wir alle so ein bisschen Angst vor der Datenkrake Google und vor diesem vielleicht dann möglicherweise doch ein bisschen großen Konzern. Aber auf der anderen Seite liefern wir alle völlig bereitwillig unsere Daten dort ab. Also ich meine, Google hat immer noch bei der Suchmaschine einen Marktanteil von weit über 90%. Dabei läge es allen Leuten völlig frei zu sagen, ich suche mit jemand anderem. Oder ich schreibe meine Mails nicht über Gmail.
Das ist ja das eigentlich vor allen Dingen auch das deutsche Paradox, ne? Also ich meine, in den USA ist der Marktanteil von Google knapp über 60%. Der ist gar nicht so riesig oder vielleicht maximal 70%. In Deutschland über 90%. Und hier ist die Diskussion über Google also kontroverser, nehme ich sie wahr, als in den USA. Also hier wird stärker geschimpft, aber auch stärker genutzt. Da denke ich nur so, WTF.
Ja, es ist ein Widerspruch in sich. Aber das ist, glaube ich, also speziell in Deutschland bei allen Netzsachen so ein Phänomen. Also wir schimpfen ja auch alle über Facebook und trotzdem sind wir in zig Millionenfacher Zahl dabei. Und wir finden alle Microsoft ganz furchtbar und trotzdem hat Windows immer noch den überragenden Marktanteil. Also, oder auch bei Apple hast du ja dieselbe Diskussion, wie viele Leute schimpfen über diesen Apple-Käfig, aus dem du nicht wirklich rauskommst. Und trotzdem nutzen die Leute immer noch zum allergrößten Teil iTunes als Musikhändler. Also ich glaube, das ist tatsächlich so ein Widerspruch zwischen Bequemlichkeit. Ich meine, tatsächlich legt dir ja Google jeden Tag sehr gute Produkte hin, die man dann auch gerne nutzt. Und der Angst davor, dass man sich da so einen de facto Monopolisten rauszieht. Aber ich glaube, ehrlich gesagt, da wird sich nicht viel dran ändern. Also ich habe nicht den Eindruck, als wenn die Marktanteile von Google zumindest in ihren Kerngeschäften in irgendeiner Weise zurückgingen. Und ich meine, dass ein Begriff wie Googeln inzwischen sogar im Duden steht, spricht ja Bände.
Edgar Renje schreibt über Google Plus, mittlerweile habe ich datenschutztechnisch allerdings mehr Vertrauen zu Google als zum Staat.
Ja,
also. Ich glaube, das ist eine Einzelmeinung in Deutschland, oder?
Man kann das vielleicht argumentieren, aber ich würde es nicht teilen.
Ich behaupte mal kühn, nicht ganz unberechtigt.
Weiß ich nicht. Also wär mir ein bisschen zu düster aus beiden Sichten. Also sagen wir mal so, was ich bei Google gegenüber dem Staat vielleicht möglicherweise ganz angenehm finde. Ich habe es ja selber in der Hand. Was will ich Google an Informationen geben? Wenn ich der Meinung bin, ich will nicht, dass Google meine Mails mitliest, dann schreibe ich halt keine Mails über Gmail.
Ich glaube, das ungute Gefühl, was wir dabei haben, wenn Google in alle unsere Lebensbereiche reingeht und sehr viel über uns weiß. Wir wissen nicht, was daraus mal entstehen könnte. Ich glaube, das ist das Problem. Aber auf der anderen Seite, was könnte denn passieren? Also was ist der worst Case, der sozusagen eintreten könnte? Ich weiß es nicht.
Na gut, ich meine, die Debatte, die wir haben und die ja auch nicht ganz unberechtigt ist irgendwann übernimmt unser Leben mal der Algorithmus, Fragezeichen, oder übernimmt Big Data unser tägliches Leben. Also je mehr du über Menschen weißt, desto mehr kannst du über sie vermeintlich vorhersagen, kannst du ihr Verhalten prognostizieren. Das kann ganz positive Effekte haben. In den USA gibt es jetzt beispielsweise schon Verbrecherjagd, die auf Big Data basiert. Das heißt, dort gibt es einen Algorithmus, der dir sagt, okay Leute, passt auf, dienstags in dem und dem Viertel gibt es eine erhöhte Gefahr von Einbrüchen oder Autodiebstählen, dann stellen die ihre Streifen dorthin und tatsächlich gibt es dort signifikant erhöhte Erfolgsquoten, dass man die Verbrecher fängt. Das ist möglicherweise das Positive. Auf der anderen Seite weißt du aber auch, du kannst, je größer die Datenmengen sind, Menschen gezielter manipulieren, dass sie bestimmte Produkte kaufen oder dass sie möglicherweise bestimmte politische Meinungen übernehmen etc. Also die Möglichkeit der Manipulation, auch in negativen Dingen, wächst natürlich, je mehr Daten da sind, je mehr du über Leute weißt, desto transparenter sie auch sind. Von dem her kann ich das schon verstehen, dass es so irgendwie diffuse Ängste gibt zu sagen, was wissen die jetzt eigentlich und was werden die möglicherweise uns aufdrücken, ohne dass wir das überhaupt wollen?
Ich fände es immer spannend, in dem Zusammenhang einfach, was Google so über uns weiß, einfach mal gesponnen, mal zu sehen, wenn man jetzt sich an einen Google-Rechner setzt, in Google, bei Google selber und dann einfach mal den Namen Philipp Steuer eingibt oder einen von den Anwesenden hier und dann mal sieht, was sie über uns wissen. Das fände ich mal spannend herauszufinden, was es für ein Profil über uns selber gibt. Ja, weil auf der einen Seite, wie schon richtig gesagt wurde, wir können selbst beeinflussen, was wir Google-Informationen geben. Und wissen, dass sie sicherlich irgendwo ausgewertet werden, weil der Dienst ist kostenlos. In erster Linie denkt man, dass er kostenlos ist, aber er ist ja in dem Sinn nicht kostenlos, weil wir ja unsere Daten als Gegenleistung bieten. Und das ist wirklich so eine Sache, die ich vor allen Dingen auch in Deutschland, wie gesagt, immer wieder aufhält. Dass auf der einen Seite, ich habe auch schon viele Diskussionen gesehen auf Facebook, wo es hieß, nee, wir gehen nicht zu Google Plus, weil Google dann unsere Daten kriegt. Wo ich mir dann denke, andersrum habe ich es auch schon erlebt, aber wo ich mir denke, das ist alles egal, was ich mittlerweile nutze, wo ich ein Konto anlege, da werden Daten gesammelt.
Ich finde, man sieht das sehr gut an dieser Diskussion um diese Autocomplete-Funktion. Ja. Ne? Also auf der einen Seite ist es natürlich ein absolut legitimes Argument von Google zu sagen, im Kontext mit dem Namen Herrn Pähler, damit wir jetzt nichts Inkriminiertes nehmen, wo möglicherweise gerade Prozesse drum geführt werden,
kommt auch. Das ist bei mir nicht der Fall, definitiv.
Ist nicht, naja, das kommt noch was ab. aber also wir nehmen an, mit dem Begriff Herrn Pähler kommt jetzt irgendein, kommt, sagen wir mal, Rotlichtviertel oder Escort.
Nee, das ist sehr heikel. Herr Pähler und dann danach, der zweite Empfehlung ist Vorname.
wenn wir jetzt alle Uschi eingeben würden im Zusammenhang, dann könnten wir da vielleicht einen Zusammenhang herstellen.
Also kleiner Aufruf, bitte alle mal schnell nach Herr Pähler und Uschi googeln.
Ja. Aber wir können verraten, er heißt nicht Uschi Pähler. Aber um nochmal kurz beim Thema zu bleiben. Also es ist natürlich legitim auf der einen Seite, dass Google sagt, Moment mal, im Falle von Herrn Pähler fragen ganz viele beim Thema Autovervollständigen, hat dieser Mensch überhaupt einen Vornamen?
Ja.
Also ist es legitim, dass es sagt, ich erleichtere dir dein Leben. Wenn jetzt aber rauskäme, Herr Pähler, und du wirst im Zusammenhang, sagen wir, mit einem Verbrechen auf einmal Auto vervollständigt, weil irgendjemand möglicherweise gedacht hat, du bist doch der Typ, der steckbrieflich gesucht wird, dann ist die Frage, ist das noch legitim oder wird da einfach irgendjemand, also ich meine, man kann das ja offen sagen, Bettina Wulff-Geschichte.
Ich wollte sagen, da würde ich mich nämlich Frau Wulffs Klage anschließen, wenn das der Fall wäre.
Das könnte ich verstehen, aber auf der anderen Seite kann ich auch die Argumentation von Google nachvollziehen, dass sie sagen, Moment mal, es ist nichts anderes als ein datengeneriertes Abbild der Realität, nämlich dass offensichtlich sehr viele Menschen den Namen Bettina Wulff im Kontext mit irgendwelchen Rotlichtthemen googeln.
Aber, genau, aus technologischer Sicht würde ich sagen, hat Google absolut recht. Aber das Gerichtsurteil sagt jetzt ja, dass Google dann auch tatsächlich, wenn die wissen, dass Persönlichkeitsrechte im Autocomplete verletzt werden, diese rausnehmen muss, wenn sie dazu aufgefordert werden. Also sagt das Gericht, dass das eine Persönlichkeitsrechtsverletzung ist, wenn tatsächlich dort ein Begriff vorgeschlagen wird, der vielleicht nicht der Realität entspricht und dann auch meine Persönlichkeit verletzt. Das Interessante dabei ist ja, Google behauptet ja nicht, dass das stimmt, was da steht. So. Und das Gute ist, dass das Gericht nicht sagt, ihr müsst jetzt auch die Suchergebnisseiten verändern. Das wäre ja dann schon fast, könnte man schon in Richtung Zensur argumentieren. Ich glaube, dass Google mit diesem Gerichtsurteil ein Opfer seiner mangelnden Transparenz geworden ist, weil sie einfach nicht erklären, was ist mit diesem Autocomplete. Da ist zwar so eine Mehrinformation, aber de facto verstehen die Menschen nicht, was da passiert, was da vorgeschlagen wird, woher das kommt. Also mittlerweile haben das, glaube ich, viele einfach durch diese öffentliche Debatte verstanden, aber das zeigt mir wieder, dass Google einfach sich zu schlecht erklärt.
Möglich. Also ich glaube, dass es diese Ängste vor großen Konzernen ja latent immer gibt. Ich meine, es gab ja auch mal eine Zeit, wo wir alle Angst hatten vor Microsoft. Das hat sich ja inzwischen ein bisschen gelegt. Und wir hatten alle mal die Angst vor der Facebook-Weltherrschaft und der Google-Weltherrschaft etc. Also ich glaube, je größer ein Konzern ist, nicht nur im Netz, desto mehr sorgt er für Ängste und desto mehr müsste er eigentlich klar und sauber kommunizieren. Im Falle Google, glaube ich, kommt aber noch dazu, dass es so eine Diskrepanz ist, dass es auf der einen Seite sind ja Daten und Google macht ja nichts anderes als Daten zu sammeln und sie auf den unterschiedlichsten Kanälen zu verwerten. Daten sind ja per se erstmal weder was Böses noch was Gutes, sondern sind einfach nur Daten. Die Frage ist, was machst du daraus? Was verwaltest du daraus? Welche Produkte entwickelst du daraus? Wie beeinflusst du möglicherweise unser Leben? Und da wäre ich dann tatsächlich bei dir. Ich glaube, den Leuten ist nicht klar, welche Konsequenz hat das, dass Google auf einmal im Besitz von unfassbar vielen Daten ist und daraus ja auch sowas wie Macht generieren kann. Und letztendlich, glaube ich, kann Google das überhaupt erklären? Was Also ich meine, du kannst jetzt Datenschutzbestimmungen in ewig langen Texten dahinschreiben, aber die eigentliche Frage, nämlich was macht ihr daraus, was werdet ihr aus unserem Leben machen, wenn ihr diese ganzen Informationen habt, die kannst du mit noch so transparenten Datenschutzbestimmungen einfach nicht beantworten.
Vielleicht müssen wir auch besser verstehen, wie tickt Google eigentlich? Also wie werden Entscheidungen getroffen? Was ist das Leitbild?
Ja, super, jetzt habe ich anfangen und dann nein.
Aber es würde mich für dich echt mal interessieren. Also du hast, wenn du dich da mit beschäftigt, Philipp, auch mit Google Plus und so, kann man sich das so vorstellen, dass das hier auf den ganzen Kommentaren fand ich ganz interessant, auch auf Google Plus. Einige kamen mit dem Tenor, ja, jetzt mittlerweile sind sie nur noch ihren Aktionären hörig. Ich habe immer eher so den Eindruck, das ist so ingenieurmäßig getrieben, also dass einfach Entwickler alles vorantreiben und deswegen sind da auch manchmal so Sachen, wo man sich so denkt, was ist da jetzt eigentlich? Und jetzt im Prinzip ist ein großer Aufräumprozess gerade bei Google. Alles wird wieder vereinheitlicht, alles, was so ein bisschen ausgewuchert, ausgeufert und in alle Richtungen entwickelt wurde, wird jetzt überprüft, vereinheitlicht und zusammengeführt. Aber also die große Frage, wie tickt Google eigentlich?
Also ich glaube, dass die sehr viel straighter ticken, als wir uns das alle vorstellen. Also ich glaube, man darf Google erstens keine romantisierenden Gefühle entgegenbringen. Also Don't Be Evil ist natürlich ein toller Claim, überhaupt keine Frage. Aber du wirst heute einen Weltkonzern...
Aber interessant ist, dass sie den nicht mehr nutzen.
Nee, also das ist ja auch naiv. Also ich glaube, wer soll das glauben? Google ist ja keine Studentenklitsche irgendwo im Silicon Valley mehr, sondern es ist einer der einflussreichsten Weltkonzerne, die es überhaupt gibt. Und das glaubt ihr... Entschuldigung, die Ausdrucksweise, keine alte Sau, wenn du sagst, wir sind aber eigentlich mit dem Ziel angetreten, die Welt besser zu machen. Also Google ist erstmal, glaube ich...
Aber ist das nicht das Ziel von Google?
Die Welt besser zu machen? Nö, glaube ich nicht.
Sondern?
Es ist das vielleicht, was sie kommunizieren. Ja. Vielleicht jetzt in etwas anderen Worten, aber auch wenn sie sagen, wir werden die Art des Suchens so verändern, wie man sich das noch gar nicht vorstellen kann, ist das ja vielleicht auch nur eine Übersetzung. Zu sagen oder eine Ableitung des Spruchs, don't be evil.
Ich glaube, dass das Ziel, was Googles Ziel irgendwie immer war und glaube ich immer noch ist, ist das also nach einer Suchanfrage das bestmögliche Suchergebnis zu liefern, in welchem Kontext auch immer. Ob ich nun etwas, ob ich jetzt über Geschichte suche und da eben genau diesen Fakt finde oder ob ich eben wissen möchte, wann kommt mein nächster Flieger. Und ich glaube, in dem Zusammenhang ist Google Now sicherlich auch so eine sehr, sehr spannende Thematik, die wo Echtzeitinformationen, sind Informationen, die Google angereichert hat, verwertet und einem dann aufbereitet, wenn man sie braucht. Eben, dass wenn ich in einer anderen Stadt bin, da dann gesagt wird, hey, du hast vor 10 Wochen mal nach dem Hotel da gesucht, das ist genau 5 Minuten gerade von hier weg. Das bringt ja auch Vorteile mit. Was ich zu diesem Charakter von Google noch sagen wollte, hinsichtlich der Aktionäre gab es mal einen Vorfall, der Google Plus Chef, der hatte einen Twitter-Account und hatte, ich weiß nicht mehr, was er getwittert hat, aber viele Menschen haben daraus was abgeleitet, was Google als nächstes vorhaben könnte. Und dann ging der Kurs nämlich nach unten und dann hieß es plötzlich, er darf nicht mehr twittern. Das hat er dann rückgängig gemacht, hat gesagt, er twittert einfach nicht mehr, bevor Leute irgendwas ableiten, deuten und das dann falsch interpretieren können. Das aus der Aktionärssicht. Und ich fand die Rede, die Larry Page gehalten hat, auf der Google I.O. auch spannend, wo er meinte, eigentlich müsste es ein Land geben, wo nur Entwickler sind, damit die ganz in Ruhe ohne diese Einschränkungen, die vielleicht auch oder Vorbehalte, ihre Sachen entwickeln können und sich voranbringen können. Das zeigt ja auch irgendwo noch, dass dieser Entwicklergeist noch da ist, beziehungsweise Google ihn irgendwo publizieren möchte, dass sie eben auch irgendwo noch so die Nerds, die Entwickler-Nerds sind, die eben daran interessiert sind, etwas voranzubringen.
Also aus dem Nähkästchen geplaudert, Daniel und ich sind vorhin mit dem Auto zusammen hierher gefahren und dann sind wir ein bisschen über Yahoo ins Plaudern gekommen. Das war mal so das frühe Google vor 15 Jahren.
Ja, damals.
Damals. Und da hat Daniel einen wunderbaren Satz geprägt, weil wir redeten so ein bisschen über die Übernahme von Tumblr und dass sie jetzt diesen Flickr-Relaunch gemacht haben etc. Und Daniel sagt dann irgendwie, die wollen das neue Internet werden. Und ich glaube tatsächlich, dass dieser schlichte Satz sehr vieles ganz präzise beschreibt, was... Webkonzerne machen und was letztendlich auch das Ziel von Google ist. Und das ist eine ganz simple und klare Strategie. Die wollen, auch wenn das blöd klingt, das Internet sein. Die wollen uns durch den ganzen Tag begleiten. Das ist die Idee, die Strategie, ob du mobil unterwegs bist oder tatsächlich noch ganz antiquiert am Rechner sitzt. Und die Idee ist tatsächlich, Google is your companion through the day sozusagen. Das ist erstens eine simple Strategie, aber auch eine sehr klare Strategie. Da geht es nicht darum, die Welt besser zu machen, sondern da geht es darum, ein Produkt abzuliefern, nämlich das Internet für dich zu sein, jeden Tag. Und damit, was ja auch legitim ist, sehr viel Geld zu verdienen. Ich glaube, das kann man wirklich ganz banal so auf den Punkt bringen.
Also sie lösen Probleme und bieten Antworten.
Ja.
Und so läuft es eigentlich.
Das machen sie ja auch gut. Also ich meine, ich kotze ja auch immer, wenn ich weiß, ich liefere jetzt mit Google Docs wieder 70 Millionen Daten ab. Aber Google Docs, sorry, ist einfach eine großartige Software. Und die Google-Suche ist halt auch immer noch großartig, auch wenn ich weiß, das kostet mich jetzt wieder Daten.
Aber diese Großartigkeit der Produkte, sage ich mal, ist das wahrscheinlich auch der Schlüssel, der auch diesen großen Erfolg eigentlich möglich gemacht hat. Also es ist ja genauso wie, ich weiß, dass eine Pizza oder ein Burger mich dick macht und ich esse es trotzdem.
Ja.
Und das auch nicht nur einmal. Also das ist doch das gleiche Phänomen.
Das ist tatsächlich so, wobei ich sagen würde, der Burger ist das wesentlich schlechtere Produkt als Google Docs. Also das ist auch noch ungesund. Aber tatsächlich ist es so, und das ist ja mein innerer Zwiespalt auch jeden Tag, Google macht einfach richtig gute Produkte. Und ich meine, du hast vorhin das Thema Apple-Karten angesprochen. Das ist tatsächlich so. Die Apple-Karten waren ein Desaster. Ich hätte auf meinem iPhone schon die Apple-Karten gelassen, aber irgendwann, als ich war dann in Passau unterwegs und meine Universität war dann mitten im Inn. Also in dem Fluss, der da durchflog. Also völlig skurril. Und dann habe ich mir irgendwann wieder Google Maps darauf geladen, weil Google Maps schlicht und ergreifend das bessere Produkt ist. Punkt aus.
Über Google Now können wir vielleicht echt mal sprechen, weil das ist, als ich das mal testweise im März jetzt für 3 Wochen in den USA mal richtig genutzt habe, weil einfach da der Funktionsumfang größer ist. Ich glaube, da habe ich erstmal das verstanden, wie sich jetzt das Internet künftig verändert. Und zwar das Echtzeit-Internet. Ich habe das auch noch nicht so ganz begriffen, aber ich versuche das mal kurz so zu schildern. Vielleicht könnt ihr mal so sagen, ob ihr das ähnlich seht oder dem widersprechen würdet. Wir haben ja die Social Media als die Echtzeit-Internet wahrgenommen. Aber wenn man mal sich das wirklich überlegt, ist das, was wir da eintippen, so wie ich mache gerade hier eine Radiosendung mit euch, mittlerweile dann ja schon Vergangenheit. Das heißt, die Informationen, auch die ganzen Timelines, das geht alles in die Vergangenheit zurück. Eigentlich alle Webseiten sind ein Abbild der Vergangenheit und mal älter und mal jünger alt. Und so Dienste wie Google Now sind halt keine klassische Webseite mehr, sondern einfach, die versuchen aus den ganzen Datenströmen, die es um mich herum gibt, rauszuinterpretieren, was könnte jetzt am besten für mich da sein. Deswegen ist ja das Thema Verhaltensmuster so extrem wichtig. Ein kleines Beispiel, auf einmal brummte es bei mir, ich bin da so durch New York gelaufen, brummte es in meiner Tasche und dann hat Google Now gesagt so, hey, wir haben hier schon mal deine Route, aber wir haben festgestellt, du brauchst normalerweise eine halbe Stunde, das ist jetzt ja in einer Dreiviertelstunde, aber unterwegs ist ein Stau, wenn du pünktlich sein willst, solltest du jetzt losgehen. Ich habe nichts eingegeben, in meinem Kalender haben die einfach den Ort eines Mittagessen-Dates da gesehen und haben dann allein die Route rausgepickt, haben allein gemerkt, dass da ein Stau ist und mich per Push-Notification darauf hingewiesen. Und da dachte ich so, wow, jetzt fängt's an, Spaß zu machen.
Ja, das ist diese Debatte um Big Data, die wir vorhin schon mal so ein bisschen hatten. Also der Algorithmus und die Datenmengen versuchen herauszufinden, was für dich in diesem Moment gerade das Richtige sein könnte. Und ich glaube tatsächlich, dass das eine Entwicklung ist, die wir in vielen Bereichen massiv erleben werden. Also auch zum Beispiel, was modernen Nahverkehr angeht. Also heute zu sagen, du nimmst dir eine App und machst dann ein bisschen Carsharing, das ist ganz nett, aber Datenströme der Zukunft werden in der Lage sein zu sagen, damit der Herr Pähler nicht wieder in Schwitzen kommt, du pass auf, da vorne ist ein Stau, nimm die Umgebung, stell das Auto vielleicht da vorne ab, ich reserviere dir schon mal ein S-Bahn-Ticket und dann fährst du bitte mit der S-Bahn so und so, so und so und dann stelle ich dir da noch ein Leihfahrrad hin und mit dem fährst du dann bis zum Sender. Das wäre dann tatsächlich die moderne Variante von der sinnvollen Nutzung von großen Datenströmen und letztendlich bin ich überzeugt davon, dass was du gerade schilderst mit Google Now, ist nichts anderes als genau das, was wir in Zukunft erleben werden, nämlich dass Daten und Konzerne versuchen werden, dein Leben schon ein bisschen zu prognostizieren und damit aber auch ein Stück weit zu steuern.
Philipp, konntest du schon diese Sprachsuche ausprobieren, die jetzt da auch präsentiert worden ist?
Ich habe sie noch nicht ausprobiert gehabt. Ich bin noch nicht so der Freund von Sprechen großartig gewesen, aber ich finde der Ansatz, also aus Google Now, dieses Informationen liefern, die wir eigentlich erst in Zukunft brauchen, aber uns genau dann zu liefern, wenn wir sie brauchen, mit der Verbindung der Google Glass, wenn ich sie aufhabe und eben genau diese Stauinfo im Auto kriege, das ist einfach ein Mehrwert, den momentan kein anderer anbieten kann. Und dann sieht man einfach wieder, was aus die Macht, die davon ausgeht, Daten zu haben und für einen auswerten zu können. Und wie gesagt, die Sprachsuche finde ich auch wiederum spannend, weil dadurch eben auch Menschen plötzlich suchen können, die vielleicht gar nicht die Möglichkeiten haben, aktiv jetzt etwas zu suchen, sei es durch eine Einschränkung, eine körperliche. Und einfach das alles zu erleichtern. Und wie ich glaube, da sind wir uns alle einig, Google möchte einfach, dass unser Leben, Online-Leben zum einen, aber mehr und mehr immer auch unser reales Leben ein Stück weit einfacher machen. einfach mit der Power, die sie haben. Wie wir das letztendlich nutzen, das muss man, glaube ich, dann jeder für sich selbst entscheiden.
Und es ist ja auch immer noch ein bisschen fehlerbehaftet, da muss natürlich man noch nicht so viel Angst davor kriegen. Ich habe vor kurzem bei Google eingespielt bekommen, ob ich nicht meinen Realschulabschluss nachholen möchte.
Und?
Ich war nicht in der Lage, den Link zu klicken ohne Realschulabschluss. Was denkst du?
Ach so. Wenn wir immer so über die Zukunft sprechen und auch sagen, es hat jetzt noch technische, wie hakt's noch ein bisschen. Wann wird denn diese Zukunft Gegenwart sein? Also ich glaube, mir fehlt immer noch so ein bisschen so eine Vorstellung davon, wie weit in der Zukunft das alles noch ist.
Mir auch, ehrlich gesagt. Also ich habe in meinem Leben relativ viele Sachen gemacht, die irgendwie sehr vermeintlich zukunftsorientiert waren. Und was sie alle gemein hatten, waren, alle Prognosen über die Zeitabläufe waren komplett falsch. Da hat nicht ein einziger gestimmt. Also ich habe vor 12 Jahren mal angefangen, ein großes Video-on-Demand-Portal aufzubauen für die Kirchgruppe. Und das ging desaströs daneben, weil alle Prognosen über vermeintliche Breitbandanschlüsse komplett falsch waren. Also ich glaube schlicht und ergreifend, darüber Prognosen abzugeben, das ist Kaffeesatzleserei. Da würde ich niemandem glauben.
Ich glaube auch gerade so im Medienbereich, die Medien versuchen ja immer zu adaptieren, was machen gerade die Menschen und wie können wir ihre Bedürfnisse dann befriedigen? Passt sich Google auch so an oder setzen die uns einfach was vor, wo sie glauben, dass das für uns brauchbar sein wird? Das ist ja nochmal eine ganz andere Triebkraft.
Ich glaube, dass da wahnsinnig viele Zufälle zusammenkommen. Also mein Lieblingsbeispiel ist da immer das iPhone. Ich glaube, auch Apple und Steve Jobs haben nicht gewusst, welche unglaubliche Wirkung und verändernde Wirkung das Thema Smartphones und Tablets auf unser tägliches Leben haben werden. Im umgekehrten Fall, wenn du dich erinnerst an wahnsinnig viele Flops von Produkten aus den unterschiedlichsten Konzernen, die auch alle dachten, ja, das wird jetzt unser Leben verändern. Ich glaube, da müssen zwei Sachen einfach zusammenkommen. Erstens ein tolles Produkt und du musst genau zur richtigen Zeit ein möglicherweise latent vorhandenes Bedürfnis von Usern zu treffen. Und da ist unglaublich großer Zufallsfaktor dabei.
Das stimme ich auch zu. Ich finde, was so diese Technik-Zukunft angeht, wenn wir uns mal 3 Jahre oder 4 Jahre zurücksehen, hatten die wenigsten ein Smartphone. Und jetzt plötzlich haben selbst Kinder Smartphones. Und das war eine rasante Entwicklung. Und also je mehr wir uns an Technik gewöhnen, desto schneller werden wir sie auch adaptieren. Und ich glaube, deshalb sind Zeitprognosen auch einfach schwierig zu machen, weil wir lernen ja auch mit neuen Produkten. Und wenn wir dann jetzt wissen wir schon, okay, da die Datenbrille ist wie ein Smartphone nur auf der Nase, dann weiß man schon, okay, das und das kann ich erwarten. Und dann geht dieser Prozess der Adaption, denke ich, wird auch schneller laufen.
Eine Zeitprognose kann ich machen.
Ja.
Und so ist abgelaufen. Das war der Online-Talk. Christian Jakobetz, vielen Dank für den Besuch. Philipp Steuer, danke auch. Die Infos zu den beiden Büchern der beiden Herren findet ihr auf wissen-radio.de. Damit geht auch unser heutiger Online-Talk seinem Ende entgegen. Wir hören uns dann auch schon zum nächsten Online-Talk mit Daniel Fien und Herrn Perle am 4. Samstag im Juni wieder. Das wird der 22. Juni sein.
Ja, dann wie immer zur gewohnten Zeit hier um 11 Uhr bei D-Radio Wissen. Und donnerstags, da machen wir Was mit Medien, unser Medienmagazin in der D-Radio Wissen Redaktionskonferenz. Ab 18 Uhr könnt ihr das hören und bis dahin wünschen wir euch noch eine digitale Zeit.